Wir starten heute wieder durch mit dem Epheserbrief. Teil 11 sind wir mit dem Thema Berufung folgen und Einheit leben. Wir befinden uns im Epheserbrief, dem vierten Kapitel, die Verse 1 bis 10. Und ich lese diesen Text einmal und ihr könnt gerne mitlesen. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und ein Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er zitiert Psalm 68, er ist aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene in die Gefangenschaft geführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Hörte meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ich unterbreche manchmal die Präsentation, damit ich alle sehe. Im Film Der Herr der Ringe gibt es eine Szene, an die ich dachte, als ich dieses Thema Berufung hörte. Da ist die erste große Schlacht geschlagen, die Menschen und unterstützt von Elben und anderen haben eine Festung verteidigt und den großen ersten Schlag der bösen Mächte sozusagen besiegt. Und nun sammelt sich ein Reiterheer und sie wissen, sie müssen die Königsstadt Minas Tirith unterstützen, die belagert ist und droht zu fallen. Und dazu müssen sie mehrere Tage durchreisen, also nächtigen sie noch einmal. Und mitten dabei ist ein Mann, der ihm große Hoffnung geschenkt hat, ein Waldläufer eigentlich, ein Einzelkämpfer und doch, der immer auftaucht, was zu tun ist, und er ist Aragorn. Und dieser Aragorn kriegt Besuch in dieser Nacht von einem Elben, den Elrond. Und der Elrond geht auf den Aragorn zu, überreicht ihm ein Schwert, das Anduril, das ist ein Königsschwert. Und dann sagt er einen Satz, nämlich, lass den Waldläufer hinter dir und folge deiner Bestimmung. Und damit sagt er, du kämpfst gerade mit denen an ihrer Seite, aber deine eigentliche Bestimmung ist es, König zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Drück dich nicht mehr davor. Und was dahinter steckt, ist eigentlich, er ermutigt ihn einmal auf der einen Seite, weil er jetzt sagt ihm, hier ist das Königsschwert und mit ihm zusammen wirst du noch Leute rekrutieren können, die du brauchst, um diesen Kampf zu gewinnen. Es wird nicht reichen, du musst deiner Bestimmung folgen. Und ich gebe dir Hoffnung. Aragorn sagt dazu, dann, ich will die Hoffnung nicht nur für mich behalten. Das sagt er, ich nehme diese Berufung an. Auf der anderen Seite ermahnt er ihn aber auch und sagt, Junge, komm in die Pütte. Du kannst nicht mehr der Einzelgänger bleiben. Es ist Zeit, mit denen für die anderen und mit den anderen unterwegs zu sein. Deinen Platz einzunehmen. Lass den Waldläufer hinter dir. Befolge deiner Bestimmung. Paulus steigt hier auch ein, nicht mit Waldläufern, aber mit einem Ermahnen und Ermutigen. Dieses Verb, das er verwendet, mit dem so ermahne ich euch, das kann Ermahnen und Ermutigen bedeuten. Er sagt, hey Leute, das ist eine ernste Sache und jetzt möchte ich euch ermutigen, eure Berufung ernst zu nehmen, aber auch ermahnen. Und er unterstreicht das nochmal, dass er sagt, und für diese Berufung, meine Lieben, sitze ich im Gefängnis. Ich schreibe als der Gefangene. Ich ermahne und ermutige euch, eure Berufung würdig zu leben. Jeder Christ ist ein Berufener. Klar, Wir haben Berufe, jeder einer mehr, mal andere weniger oder manche sind noch zu jung für einen Beruf zu haben und wie es ist. Aber jeder Christ hat einen Beruf, der jeden Beruf ja sozusagen durchdringt. Ein Auftrag, der unser Familienleben, der vor Familie, vor Arbeit, der eigentlich in Arbeit, in Familie, in Freizeit, in unserem Umgang mit Freunden überall seine Rolle spielt. Und alle Bereiche durchdringt. Jeder Christ ist ein Berufener und damit auch ein Gerufener. Und es ist wichtig, uns so zu verstehen lernen. Und vielleicht erstmal ganz kurz ein paar Punkte, was heißt, diese Berufung würdig zu leben. Berufung würdig leben heißt zuerst einmal, ich muss diesen Ruf hören und mich dieses Rufenden bewusst sein. Und hier steckt nämlich, es ist noch was anderes als Bestimmung bei dem Aragorn, Berufung, das macht der Elrond sozusagen, nämlich in dem Moment, Berufung geschieht immer von außen. Ich kann mir das nicht selber geben. Es gibt jemand anders, der mich ruft und zu einem Auftrag. Und meistens ist es jemand, der etwas Größeres ist. Und hier in diesem Fall des Christen ist es Jesus selbst, der uns ruft. Er spricht etwas über uns aus. Er holt uns mit hinein in einen Auftrag, auch in eine Gemeinschaft. Und da schwingt mit, dass beim Christsein es weniger um einen Verhaltenskodex geht, sondern vielmehr um eine Beziehung. Es ist viel entscheidender, die Person, die da ist, die uns ruft. Durch sie erhalten wir auch unsere Würde. Ne? Wenn ich einen Job bekomme von irgendjemandem, der so eine zwielichtige Gestalt ist, dann ist es eine komische Sache. Aber wenn mich jemand ruft, der Würde hat, ja, wenn eine Frau Kanzlerin mich jetzt anruft und sagt, Herr Gerhard, ich brauche Ihre Hilfe, dann fühle ich mich geehrt. Warum? Ja, ist ja auch nur ein Mensch. Ja, aber weil die Position sozusagen eine andere ist. Ja, und dann kann ich immer sagen, die Kanzlerin hat mich um ihre Hilfe gebeten. Ja, fühle ich mich ganz toll. Und so ist es auch hier. Wir bekommen eine Würde schon einfach durch den, der ist, der da ruft. Er ist nämlich der Oberchef der Welt. Es ist der Herr der Welt. Der König der Welt. Und er ruft uns zuerst in seine Gemeinschaft, aber dann auch in seinen Dienst. Das ist ein Christ. Und es ist wichtig, das erstmal sich vor Augen zu halten. Ich bin ein Gerufener. Und wenn ich diesen Ruf nicht kenne, dann gilt es, mich sich aufzumachen und ihn zu fragen, ihn zu suchen, seine Gegenwart. Und hier geht es noch nicht um meine Begabungen. Ja, wenn ich herausfinden will, was meine Hauptberufung ist, dann gucke ich nicht auf das, was ich kann, sondern ich muss auf den schauen, der mich ruft. Das ist ein Riesenunterschied. Wir sind manchmal schnell in Gemeinde da zu gucken, was ist dein Dienst, was kann deine Position sein. Ja, wir haben unseren kleinen Auftrag auch in der Gemeinde und so, aber es gibt eine größere Berufung und die ist bestimmt durch den, der uns ruft und nicht durch den, wer wir sind. Das ist ganz entscheidend. Er ist frei erstmal von uns als Person. Das nächste ist, ich muss mir den Ruf bewusst machen und dann natürlich ihm auch folgen. Ich mache seine Berufung zu meiner Berufung. Und zu was beruft er uns denn? Ich will gar nicht alles nennen. Ich habe mal recherchiert so ein bisschen für mich und vielleicht gebe ich das auch weiter an die Hauskreisleitenden, die Lust haben, dann morgen das mit in die Hauskreise reinzunehmen, zu was wir eigentlich alles laut der Bibel berufen sind durch diesen Jesus. Als erstes heißt es da, wir sind berufen zur Gemeinschaft mit ihm. Genau das ist die erste Sache, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Im ersten Korintherbrief lesen wir es. Von der Finsternis ins Licht berufen und dann ihm nachzufolgen. Jesus selber hat gesagt, dass die, die mir folgen sollen, also ich möchte, dass meine Jünger da sind, wo ich bin. Das ist eigentlich auch wieder, Nachfolger heißt einfach da zu sein, wo Jesus ist, in Gemeinschaft mit ihm zu sein, dadurch von ihm zu lernen, dadurch von ihm gestaltet zu werden, aber immer in Verbindung zu der Person. Es sind viele andere Sachen noch, zur Freiheit berufen, zur Heiligung, das heißt, immer mehr von ihm umgestaltet zu werden, zur Hoffnung, wie es hier heißt. Er gibt uns Hoffnung, auch wieder diese Person, zum ewigen Leben, zum Segen, den Segen zu erben, zu einem Hochzeitsmahl mit dem Lamm Gottes, nämlich mit Jesus selber. Also es ist der Auftrag. Und das Interessante ist, alle Bibelstellen, die ich gesehen habe, geht selten um etwas, was wir tun sollen. Ganz interessant. Zur Freiheit, zum Frieden. Das ist etwas, was in Aktion mit Jesus geschieht. Oder dass wir verändert werden, noch bevor wir überhaupt etwas tun. Und dann legen wir diese Berufung würdig, wenn wir dem, der uns ruft, zuliebe leben. Es geht nicht darum, zuerst zu fragen, was habe ich davon? Oder kommt es gut bei anderen an? Es ist erfolgreich. Sondern, wenn er es will, dann tue ich es. Dann folge ich ihm. Das ist eine wichtige Einstellung. Wenn ich darauf schaue, ob eine Sache Erfolg hat, ob sie gelingt, ob was bei herauskommt, ob ich was davon bekomme, dann scheitere ich schneller oder ich bin schneller frustriert, enttäuscht, wenn andere Leute nicht so reagieren, wie ich das möchte. Aber hier, dieser Jesus ruft uns in ein Leben, was unabhängig davon ist, was Leute tun, wie sie es finden, wie sie reagieren. Sondern er ruft uns in seine Berufung und dann ist es wichtig, auf ihn zu schauen. Und dann das, was er sagt, ihm zuliebe zu tun. Da muss erstmal nicht Erfolg groß bei rumkommen. Und ich muss auch nicht irgendwie das Gefühl haben, oh, das ist für mich Gewinn bringt, sondern ich tue es ihm zuliebe. Andrew Wright schreibt in seinem Buch Paulus für heute, das ist die Berufung, der sie gerecht werden sollen. In jedem Moment, bei jeder Entscheidung, mit jedem Wort und jeder Tat sollen sie sich bewusst sein, dass der Ruf, dem Messias Jesus zu folgen und ihr ihre ganze Loyalität zu geben, Vorrang vor allem anderen hat. Ein Christ ist vor allen Dingen berufen, hingerufen, hergerufen zu Jesus, ihm zu folgen. Und das hat Vorrang vor allem. Und Paulus sagt, Leute, lebt dieser Berufung würdig. Und eine Konkretion davon ist, Einheit zu leben als Gemeinde. Und da kommt das nächste große Thema, in das er hineinsteigt und was wir uns dann angucken. Im nächsten Abschnitt taucht zigmal das Wort Einheit, Einigkeit oder ein auf. Er spielt damals mit ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung. Und damit zeigt er eigentlich, hey, wir sind zur Einheit auch berufen. Das hat auch mit dem einen zu tun, der uns ruft. Dazu kommen wir noch. Ich finde es spannend, denn auch unser Abschnitt deutet ein, es geht dann auch Richtung Begabung und welchen Platz jeder in der Gemeinde hat. Doch er fängt an, wo er jetzt über Gemeinde redet in seinem Brief und Gemeinde einen großen Platz einnimmt, dass er anfängt mit Einheit. Bei uns ist es doch wirklich so, wenn wir in die christlichen Kirchen und Gemeinden und die Vielfalt gucken, dann fällt es uns manchmal schwer, von Einheit zu reden, oder? Es gibt so viele christliche Strömungen. Manchmal verschwimmen die Grenzen. Man fragt sich, warum seid ihr eigentlich noch getrennt? Manchmal scheint es richtig große Unterschiede zu geben. Manche sprechen sich gegenseitig das Christsein ab. Ist so. Du bist kein richtiger Christ. Und Paulus schreibt hier, wir sind eins. Es gibt nur eine Gemeinde, ein Glauben, ein Herr, eine Taufe. Ich denke mal, Herr Paulus, eine Taufe. Wir sind zwar nicht mehr in der Reformationszeit, dass wir uns aufgrund der Taufe die Köpfe einschlagen, aber so richtig eins sind wir in Sachen Taufe doch wirklich noch nicht. Aber er sagt, nein, eins. Warum? Dazu kommen wir noch. Das erste Gebot ist Einheit. Einheit, ihr zu folgen, um uns Einheit zu bemühen. Egal, was da ist. Ich habe gedacht, es führt auch noch weiter. Es führt auch dahin, dass wir sagen, Einheit, ich kann mich an dem Erfolg eines anderen freuen, weil ich bin ja eins mit ihm. Ich leide mit, wenn der andere Gebrochenheit hat, wenn es ihm schlecht geht, wenn wir sind eins. Das heißt, als Gemeinden untereinander, ich kann mich freuen, wenn andere Gemeinden etwas besser machen als das Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum. Denn wir sind alles eins. Ich muss mich nicht vergleichen mit anderen. Wir können natürlich auch in unseren Sachen wachsen, aber wir sind eins. Und wenn irgendwo anders, auf andere Art und Weise das Reich Gottes wächst, dann wollen wir uns freuen. Ein Leib. Einheit. Und dann, ich will hier mal ein paar praktische Punkte rausnehmen, wie er sagt, wie wir Einheit leben können. Ein paar praktische Sachen zum Einheit leben, die er uns sagt. Zum einen ist die erste Sache, die er nennt, Demut. Man könnte auch sagen, auf Durchsetzung eigener Interessen verzichten und andere sehen lernen. Ich mag, umso mehr ich über seine Worte nachgedacht habe, ich gedacht, es sind immer wieder zwei Pole, die hier reinklingen beim Einheit leben. Nämlich einmal gegen alles, was Einheit torpedieren will, die Einheit schützen, abwehren. Er sagt ja auch, hütet die Einheit, bewacht sie, wie Wächter, wie Soldaten einen Schatz bewachen oder eine Stadt, schützt die Einheit. Und dann aber Einheit heißt aber auch immer nicht nur das Schlimme abwehren, sondern es heißt Verbindung suchen mit dem anderen. Und so auch hier, in dem Wort Demut steckt das drin. In Demut heißt nämlich einmal, ich verzichte auf meine eigenen Interessen. Einheit kann nicht entstehen, wenn jeder meint, nur sein Ding durchziehen zu müssen. Dann wird das schief gehen. Demut befreit uns aber auch von uns weg zu sehen und damit den anderen sehen zu lernen. Was beschäftigt ihn eigentlich? Und deswegen sagt er hier, Demut ist wichtig. Ich verzichte auf das, mich durchzusetzen zu wollen und lerne den anderen sehen. In Philipper 2, Vers 3, Philipper 2, Vers 3 sagt er, Demut steht Eigennutz und eitler Ehre gegenüber. Und der nächste Punkt, dann sagt er, Sanftmut. Man könnte auch sagen, ruhig und freundlich miteinander reden. Ruhig und freundlich. Freundlich ist wieder die zugewandte Seite. Ruhig ist überhaupt eine Sache, Milde hineinzubringen, den Ton zu ändern, schon wie man miteinander umgeht. Das kann ja so viel beeinflussen. Aus den Sprichwörtern der Bibel hier ein paar Anregungen. Eine freundliche Antwort besänftigt den Zorn. Kränkende Worte erregen ihn. Geduld kann einen Fürsten überzeugen und sanfte Worte können den heftigsten Widerstand brechen. Das haben wir vielleicht selber schon erlebt. Selber, wenn wir es angewandt haben und mal so weise waren und geduldig oder auch beherrscht, einen milden Ton anzuschlagen, obwohl wir denken, oh, jetzt müsste ich mal auf den Putz hauen, wie ein ruhiger Ton wirklich entspannen kann, Frieden bringen kann, wieder zur Einheit führen kann. Aber wenn ich richtig wütend werde, dass die Spaltung größer wird, ich auseinandergehe. Und manchen kann ich gewinnen, indem ich einen ruhigen Ton anschlage. Obwohl wir vielleicht inhaltlich auch auseinanderliegen, habe ich die Person vielleicht schon gewonnen, erstmal wieder. Auch wenn ich den Diskurs nicht gewonnen habe. Aber wir sind wieder eins. Nicht inhaltlich, aber vom Herzen her. Und das ist, sagt Paulus, noch viel entscheidender manchmal, als uns gegenseitig die Küppe einzuschlagen. Also wie viel kann eine milde, freundliche Art schon auswirken? Das sagt er hier, um Einheit zu leben. Und dann eine wunderschöne Formulierung. Geduld. Wir haben es ja eben schon in dem Sprichwort gehört. Geduld könnte man auch bezeichnen als auf den anderen warten, wenn er nicht so schnell ist, wenn er es noch nicht erkannt hat, manche Sachen, oder wenn er nicht so schnell vorangeht, oder wenn er, ja, wenn manche einfach länger braucht, dann warte ich eben auf ihn. Dazu brauche ich Geduld. Beziehungsweise Geduld heißt auch dranbleiben an ihn. Ja, ihm helfen, selbst wenn er sich vielleicht nicht immer helfen lassen will, und ihn nicht gleich aufgeben. Geduld ist wichtig, um Einheit zu leben. Und dann eine wunderschöne Formulierung, einander ertragen in Liebe. Das kann man so richtig sich mal auf der Zunge zergehen lassen, als ein Heilmittel für Einheit. Einander ertragen in Liebe. Das ist eine wunderschöne Formulierung. Er sagt nicht, tragt den anderen, er sagt, ertragt einander. Das heißt nämlich, immer wenn du den anderen ertragen musst, weil du denkst, oh, okay, ich ertrage ihn jetzt, dann weiß darum, der erträgt auch dich. Jeder trägt mal jeden. Es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit immer nur die anderen schleppen müssen, sondern wir mit unseren Eigenarten und Macken werden auch zur Last. Ja, macht euch da mal nichts vor. Also einander ertragen, es ist immer ein gegenseitiges. Und das nicht nur so, oh ja, okay, Zähne knirschend, sondern in Liebe. Ja, ich will es gerne tun, den anderen ertragen. So eine herrliche Formulierung. Einander ertragen in Liebe, nicht Zähne knirschen. Und ein letztes, das er hier anspricht. Und wisst, dass ihr miteinander verbunden seid. Versteht euch als die, die ihr miteinander verbunden seid und lebt Versöhnung. Und dazu soll euch dieses Band erinnern. Wir nützen es nachher auch nochmal. Jetzt guckt euch mal sein Band an. Und er sagt das hier, nämlich er redet vom Band des Friedens. Er sagt, dieser Jesus hat eigentlich euch verbunden. Er hat euch mit ihm verbunden, mit sich selbst, aber er hat euch untereinander dadurch auch verbunden. Er hat eine Einheit geschaffen. Und diesen Frieden erhalte ich, indem ich Versöhnung lebe, so wie er mich angenommen hat, dem anderen auch immer wieder annehmen, immer wieder vergeben. Ein Einheitleben beginnt damit, dass ich verstehe, wir sind schon eins. Und das führt uns gleich zu einem Hauptpunkt noch, was Einheitleben gibt. Das sind ja lauter praktische Dinge, aber es geht auch darum, erstmal zu erkennen auch. Einheit will erkannt werden, nämlich wir sind schon eins. Paulus macht hier was ganz Spannendes. Er sagt nämlich, ihr sollt nicht Einheit herstellen, ihr sollt die Einheit bewahren. Herstellen tut sie wer anders. Nämlich, oh, jetzt bin ich zu schnell. Zu dem Bild komme ich gleich. Ich weiß nicht, wie ich sie zurückmache. Warte. Jesus sagt eigentlich, Paulus sagt hier, ihr seid schon eins, ihr seid eine Familie. Ihr seid ein Leib. Ihr seid zusammengebracht durch diesen Jesus. Und jetzt gilt es, diese Einheit zu erhalten. Doch entstehen tut sie durch ihn, durch den einen. Und deswegen ist die entscheidende Sache, um Einheit zu leben, auf ihn ausgerichtet zu sein, auf ihn zu schauen, mit ihm verbunden sein. Im Beispiel von Aragorn, dem Mann, später sehen wir, dass er seine Bestimmung ernst nimmt und er wird König und interessanterweise schafft er es wirklich, verschiedenste Leute zu einen. Eigentlich ist es eine Gemeinschaft von verschiedenen Leuten, aber viele gucken auf ihn. Ja, da sind auch Leute, so Zwerge und Elben, nicht jeder kennt sich da aus, aber die sich eigentlich untereinander gar nicht leiden können, aber sie kämpfen miteinander für diesen einen. Er eint sie. Und dann sogar Untote kämpfen mit ihm. Und ich dachte, okay, das ist ein bisschen abgefahren. Aber manchmal ist es doch bei den Christen genauso. Vielleicht können wir so leicht nicht miteinander, aber es gibt da einen König, der uns eint. Der uns mit hinannimmt, zusammennimmt. Und das sind manchmal Leute, die sonst vielleicht gar nicht zusammenkommen würden. Aber hier bringt dieser eine sie zusammen. Und diese Einheit besteht in Verbindung mit ihm. Dadurch kommen sie auch zusammen. Sonst würden sie gar nicht zusammenkommen. Ich will noch ein anderes Beispiel bringen für alle, die nicht so Fantasy begabt, beliebt sind und belesen. Ihr seht hier diese wunderschönen Birnen. Das sind Birnen, die man verwendet auch für Weihnachtsbeleuchtung. Ne? Und wenn man sie da so rumliegen hat, so ist das, wenn wir für uns sind. Dann kann man sich fragen, wozu sind die? Jeder Einzelne liegt da vor sich hin und man versteht die Verbindung nicht. Wo ist eigentlich die Einheit? Aber werden sie hineingebracht, in die Fassung geschraubt, in einen Schwibbogen und dennoch angeschlossen, auf einmal, wow, erfüllen sie nicht nur den Sinn, sie fangen nicht nur an zu leuchten, sondern sie werden auch als Einheit erkannt. Ach, diese Dinger gehören zusammen. Und ich glaube, das ist das, warum er dann nochmal so richtig ausholt und sagt, eine Taufe. Ja, ihr streitet euch darüber, ob Groß- oder Kleintaufe und wann die Taufe sein soll und was da gesagt wird. Leute, aber das Entscheidende ist, ihr seid auf einen Herrn getauft. Ne? Ein Schwibbogen, wo die Birnen da reingesetzt werden. Ja, durch die Fassung, durch die Taufe in den einen Jesus Christus, ein Leib. Und dann ist es ein Geist, nämlich ein Strom, der da durchfließt. Und dann leuchten sie alle und bilden eine Einheit ab. Ich finde, das ist immer wieder ein schönes Symbol für mich, auch an der Einheit, dieser Schwibbogen. Und deswegen sagt er, Leute, letztlich steckt ein Herr dahinter. Und hier führt es, hier ist der Kreis sozusagen zu dem, wo unser Text begonnen hat, Berufung, Leben. Es ist entscheidend, dass wir unsere Berufung leben, nämlich Gemeinschaft mit ihm zu haben, ihm zu folgen, an ihm dran zu bleiben, an ihm zu kleben. Denn immer wenn wir Berufung leben, dann wird Einheit gefördert. Und immer wenn wir die Berufung nicht ernst nehmen, jeder Einzelne auch für sich nicht ernst nehmen, dann gefährdet er auch die Einheit untereinander. Er zerstört sie sogar. Deswegen ist das so wichtig, diese Hauptberufung in Gemeinschaft mit ihm zu leben, ernst zu nehmen. Meint er, ja, lebt diese würdig und ernsthaft. Selbst in dem Abschnitt, der dann folgt, wo Begabungen ins Spiel kommen und er redet was über Gaben und es ist übrigens ein schwer zu verstehender Abschnitt, wir gehen da jetzt nicht groß drauf ein mit, er ist aufgefahren, er ist hinabgestiegen und so, dieses Zitat mit Psalm 68, auch da schwingt eigentlich vor allen Dingen mit, und ich glaube, das ist die Hauptaussage, er ist derselbe. Es ist immer derselbe. Derselbe, der gekreuzigt ist, der in die Niedrigkeit ins Menschsein gegangen ist, gestorben ist, aber auch aufgefahren ist. Es ist auch derselbe, der seinen Geist geschenkt hat. Das ist nämlich die Hauptgabe allen, durch den wir dann wiederum begabt sind. Es ist ein Herr. Deswegen, Leute, schaut auf diesen einen und dann werdet ihr Einheit erleben. Meine lieben Geschwister, lasst den Waldläufer hinter euch. Das sagt er im Prinzip, lasst den Einzelkämpfer hinter euch. Sondern folgt der Bestimmung, der Berufung, nicht unseren Platz einzunehmen, erstens am Herz Jesu, in Gemeinschaft mit ihm und dann auch in all dem, was er mit uns vorhat. Und damit auch ein Teil seines Leibes, seiner Gemeinschaft, seiner Kirche. In diesem Sinne, lasst uns unsere Berufung würdig leben. Amen.